Geld, Besitz und Ewigkeit. Wofür lebst du? Dazu lese ich noch einen Vers aus dem Hebräer 13,5. Da heißt es: Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt: Ich will dich nicht versäumen noch verlassen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr Kurt hat das Thema schon gesagt: Geld, Besitz und Ewigkeit, wofür lebst du? Josia erwähnte letzte Woche, dass die guten Vorsätze, die sich vielleicht der eine oder andere am Anfang eines Jahres macht, am Ende des Monats schon wieder Makulatur sind. Ich hoffe, dass das heutige Thema nicht lediglich gute Vorsätze bewirkt, sondern unsere Sicht auch dauerhaft verändern kann. Zuerst möchte ich euch zwei grundverschiedene Profifußballer vorstellen. Mit der Frage: Wessen Leben würdest du lieber leben? Da ist auf der einen Seite Harry Kane, britischer Starspieler des FC Bayern München. 100 Millionen Euro hat er alleine durch den Transfer gekostet. Zigtausende jubeln ihm zu. Er verdient inzwischen geschätzte 20 Millionen Euro pro Jahr mit seinem Talent, das er von Gott bekommen hat. Er lebt in Luxus. Monatelang lebte er laut englischen und deutschen Medien, unter anderem im Fokus, in einem 5-Sterne-Hotel, 4 Jahreszeiten in München. Besser gesagt, er residierte. Der 30-jährige Kapitän der englischen Nationalmannschaft bewohnte dort eine Suite mit 190 Quadratmetern, die sich im historischen Flügel des im Jahre 1958 erbauten Hotels oder eröffneten Hotels befindet und rund 11.500 Euro pro Nacht kosten soll. Designermöbel, 2 Badezimmer aus Marmor, 6 Fernseher, eigene Sauna, 24 Stunden Butler-Service und so weiter. Lediglich von August bis November kamen dadurch schon circa, was denkt ihr, 1,15 Millionen Euro an Kosten zusammen. Und nun zum anderen Spieler, Rafael Dwamena, der vor circa 7 Jahren auch regelmäßig da zu uns in den Gottesdienst nach Heiden kam. Er wuchs in Ghana bei der Großmutter auf, ohne Eltern. Mit 18 Jahren kam er zu Red Bull Salzburg nach Österreich. Die nächsten Stationen waren Liefering, Austria Lustenau und der FC Zürich. Raphael ging mit seinem Glauben an Jesus Christus ganz offensiv um. Christus war absolute Priorität in seinem Leben. In Zürich spielte er so gut, dass der englische Premier Club Brighton ihn für mehr als 10 Millionen Franken verpflichten wollte. Doch das kam nicht zustande, weil beim Medizincheck ein Herzfehler festgestellt wurde. Das bedeutete kein Wechsel in die beste Liga der Welt, der auch für ihn persönlich mit Millionen von Franken verbunden gewesen wäre. Als ich nach dem geplatzten Transfer mit ihm sprach, sagte er mir: Weißt du, Fußball ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz in meinem Leben. Ich will für Christus und für die Ewigkeit leben. Was für ein Zeugnis! Ich persönlich hätte in seiner Situation bestimmt länger dran zu kauen gehabt und gehadert. Nicht nur da war dieser junge Mann ein Vorbild für mich. Auf seinen weiteren Stationen in Spanien, Dänemark und erneut Österreich und zuletzt Albanien verhinderten seine Herzprobleme eine vermutlich große Karriere. Im November letzten Jahres brach Raphael bei einem Spiel zusammen und verstarb mit gerade einmal 28 Jahren. Sein Zeugnis für Christus hat weitergewirkt und wirkt weiter. Kai Foser, ein ehemaliger Mitspieler von ihm beim FC Zürich, dem ich auch einmal eine Kickerbibel geben konnte, schrieb kurz nach Raphaels Tod: Du bist für mich der mutigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Du hast trotz deinem Herzleiden weiterhin deinen Traum gelebt. Ich weiß, du warst gläubig. Möge Gott dich in seine Arme schließen. Erstaunlich, diese Aussage. Ja, ich freue mich drauf, Raphael einmal bei Christus wiederzusehen. Wärst du nun lieber Harry Kane oder Raphael? Wir wollen uns heute über Geld, Besitz und Ewigkeit Gedanken machen. Ein herausforderndes Thema. Wer das Risiko oder Nachwirkungen scheut, kann den Gottesdienstraum vielleicht jetzt noch verlassen. Welchem Thema widmet die Bibel doppelt so viel Verse, etwa 2350, als den Themen Glaube und Gebet zusammen? Über was sprach der Herr Jesus mehr als über Himmel und Hölle? Ja, wir staunen über Geld. Geht mit mir nach Usbekistan. Dort findet eine Taufe eines Mannes statt, der vor kurzem selbst noch seine Frau geschlagen hatte, nachdem sie zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen war. Die ganze Gemeinde ist anwesend. Zuerst steigt der Täufer ins Wasser. Ihm folgt der Täufling. Dieser kehrt aber plötzlich um und geht ins Umkleidezelt zurück. Er erscheint dann schnell wieder, geht ruhig ins Wasser und wird dort getauft. Später erzählt er, warum dies geschehen war, folgendermaßen: Als ich ins Wasser steigen wollte, sagte der Geist Gottes zu mir: Adam, halt! Jetzt oder nie, geh schnell zurück und hole dein Portemonnaie, denn es muss getauft werden. Von nun an gehört es mir. Da bin ich schnell zurückgelaufen und habe es geholt. Vor den Menschen hielt ich es verborgen. So wurde mein Portemonnaie mitgetauft und gehört nun voll und ganz dem Herrn. Eine wunderschöne Begebenheit. Ist dein Portemonnaie auch getauft? Wir lesen zusammen, wer eine Bibel hat, 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Dem Herrn gehört demnach nicht nur das ganze Universum, sondern auch du und ich gehören ihm. Wir gehören ihm sogar doppelt. Zuerst durch die Schöpfung und dann durch die Wiedergeburt, unsere Erlösung. Er hat uns erkauft. Gott gehört nicht nur alles, sondern er bestimmt ebenso, wie viel er uns von seinem Reichtum anvertraut. Es ist in der Tat so, dass alle Kraft, Zeit, Geld, Besitz, alles, was wir haben, dem Herrn gehören, uns und uns in jeder Stunde, an jedem Tag, in jeder Woche, in jedem Monat und in jedem Jahr unseres Lebens anvertraut wird. Er will, dass wir ihn im Gebet darum bitten, uns zu führen, dies alles bestmöglich zu seiner Ehre und für die Ewigkeit einzusetzen. Macht Reichtum glücklich? Lassen wir hierzu einige der ganz Reichen aus der Vergangenheit zu Wort kommen. John D. Rockefeller war der erste Milliardär der Weltgeschichte. Er sagte: Ich habe viele Millionen verdient, aber sie haben mir kein Glück gebracht. John Jacob Astor sagte: Ich bin der Elendeste auf Erden. Und Henry Ford, Automobilhersteller, sagte: Ich war glücklicher, als ich noch als Mechaniker arbeitete. Und wie viele Menschen haben den Rennfahrer Michael Schumacher oder den Tennisstar Boris Becker beneidet, als sie auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren waren? Wer möchte heute noch mit ihnen tauschen? Wer als Christ lediglich für das Hier und Jetzt lebt, ist dumm, ein Narr, denn wir können absolut nichts mitnehmen. Doch wir können etwas viel, viel Besseres tun. Wir können es vorausschicken, indem wir unser Geld, unsere Zeit, unsere Kraft in ewige Ziele investieren, die nicht zerstört werden können. Nehmen wir einmal an, du würdest 3 Monate lang die USA besuchen und in dieser Zeit im Hotel leben. Nehmen wir außerdem an, dass es eine Regel gibt, die besagt, dass wir auf unserem Rückflug nichts nach Hause mitnehmen können. Auch per Schiff dürfen wir nichts ausführen und auch kein Geld mitnehmen. Aber während wir in den USA sind, können wir Geld verdienen und es an unsere Bank in der Schweiz überweisen. Frage: Würde hier heute jemand unter uns sein Hotelzimmer für die 3 Monate mit teuren Möbeln und extravaganten Bildern ausstatten? Natürlich nicht. Warum? Weil wir wissen, dass unsere Zeit in den USA so kurz ist und wir auch nichts mitnehmen können. Es ist doch schließlich nur ein Hotelzimmer. Wenn wir weise sind, werden wir unsere Schätze nach Hause schicken, in dem Bewusstsein, dass sie auf uns warten, wenn wir zurückkehren. Im Psalm 39,6 wird unser Leben mit einem Hauch, einem Dampf verglichen. Es ist jetzt hier und im nächsten Augenblick vorbei. Wir haben auf dieser Erde nur ein Kurzzeitvisum, das bald ablaufen wird. Verwenden wir doch nicht zu viel Zeit, Geld und Energie auf unser Hotelzimmer, wenn wir doch so viel vorausschicken könnten. Müssen wir zuerst tatsächlich einen Müllabladeplatz besuchen, um zu begreifen, wo all die Dinge, für die wir häufig arbeiten und denen wir manchmal sogar nachjagen, eines Tages landen werden? Denken wir doch einmal über die bekannten Worte von Jim Elliot nach, der als junger Missionar von den Aucas in Ecuador ermordet wurde. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir sehen oft nur die Opfer- und Dienstbereitschaft von Jim Elliot, übersehen dabei aber seine Leidenschaft für persönlichen Gewinn. Er strebte auch nach Profit, was ihn allerdings von vielen gewöhnlichen Mitchristen unterschied, war nicht, dass er keine Schätze haben wollte, sondern dass er einen wahren und dauerhaften Schatz haben wollte. Er war nicht zufrieden mit einem Schatz, der verloren gehen würde, sondern nur mit einem, der dieses kurze Leben hier überdauern würde. Was wir behalten, werden wir verlieren. Was wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus tun, geben und teilen, wird schlussendlich in einer viel besseren und dauerhafteren Form im Himmel zu uns zurückkehren. Wir alle werden uns eines Tages von unserem Besitz und Geld trennen müssen. Die Frage lautet, wann? Wir haben keine Wahlmöglichkeit, uns davon zu trennen, wenn wir sterben. Aber wir haben durchaus die Wahl, ob wir uns schon jetzt teilweise davon trennen. Wir können irdischen Besitz für den Moment behalten und wir können vorübergehend sicher auch Freude daraus ziehen. Doch wenn wir ihn weggeben, werden wir ewige Schätze haben und genießen, und die werden uns nie mehr weggenommen werden können. Schauen wir uns noch drei positive Beispiele im Wort Gottes an von Vorbildern im Glauben, wie sie mit Reichtum und Besitz umgegangen sind. Erstens Abraham. Wir wissen aus der Bibel, dass Abraham, so hieß er damals noch, vom Herrn mit großem Reichtum gesegnet wurde. In 1. Mose 14, 21 bis 23 lesen wir eine ganz interessante Begebenheit, nachdem Abraham Lot gerettet hatte und danach von Melchisedek gesegnet wurde. Wer mitlesen möchte, 1. Mose 14, 21 bis 23. Und der König von Sodom sprach zu Abraham: Gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abraham aber sprach zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nebenbei bemerkt, an wen erinnert uns die Aussage des Königs, gib mir die Seelen? Ja, an Satan. Abraham lehnte das Angebot ohne zu zögern ab. Er wollte nicht durch den König von Sodom reich werden, sondern alles von Gott empfangen und ihm dafür die Ehre geben. Offenbar erkannte Abraham auch, dass ein Handel mit dem König gefährlich sein konnte. Gestalten wir unser Leben so, dass wir in allem Erfolg, aller Freude, allem Wohlergehen und allem Wohlstand vom Herrn abhängig sind? Der Glaube blickt über die Reichtümer dieser Welt hinaus. Lernen wir da von Abraham. Zweites Beispiel, Elisa. Wir kennen vermutlich alle die Begebenheit mit Naaman, der, nachdem er vom Aussatz geheilt wurde, Elisa mit einem Geschenk danken wollte. Doch dieser antwortete mit den Worten: So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. 2. Könige 5, 16. Offensichtlich wollte Elisa nicht von dem profitieren, was der Herr getan hatte, und ihm die Ehre nehmen. Gehasi aber, der Diener Elisas, der das alles mitbekam und nicht verstand, jagte Naaman nach und erschlich sich bei ihm mit Lüge und Betrug 2 Talente Silber und 2 Festgewänder. Doch kaum war Gehasi wieder bei Elisa, wurde er sofort mit lebenslangem Aussatz dafür bestraft. Er konnte danach seinen zu Unrecht erworbenen Besitz bestimmt nicht mehr genießen. Drittes Beispiel, Daniel. Als er vor König Belsazar geführt wurde, um die Schrift an der Wand zu deuten, sagte dieser, das steht in Daniel 5, 16, und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflösen könnest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Auch Daniel interessierte sich nicht für die Belohnung, denn die Gabe, Zeichen zu deuten, hatte er vom Herrn erhalten. Also war es auch nicht sein Verdienst. So antwortete er im nächsten Vers: Deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. Ein weiteres Beispiel wären auch noch Petrus und Johannes, die in Apostelgeschichte 8, 18 bis 23 das angebotene Geld von Simon, dem Zauberer, zurückwiesen. In 2. Korinther 9, 7 lesen wir, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Mir hat dann mal ein Schlaumeier gesagt, ja eben, man müsste ja fröhlich geben. Und wenn man nicht fröhlich geben kann, dann gibt man besser nicht. Stimmt das? Wenn einem die Freude zum Geben fehlt, soll man dann nicht geben? Ich glaube, da sollen wir uns keine Gedanken machen. Gott liebt auch die, die aus Gehorsam geben. Sehr interessant ist es, dass der Herr Jesus in Matthäus 6, 20 nicht sagte, dass wir Schätze für Gott sammeln sollen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. In Sprüche 11, 24 lesen wir: Einer teilt aus und wird doch reicher. Ein anderer spart mehr, als recht ist, und er wird nur ärmer. Als einmal ein Pastor von seiner Lohnerhöhung hörte, sagte er zu seinen Ältesten: Das ist ja viel mehr, als ich zum Leben brauche. Die Ältesten antworteten: Ja, das wissen wir. Wir wollen sehen, was du damit machst. Was würden wir anstelle dieses Pastors mit einer Lohnerhöhung machen? Der Herr macht uns nicht aus dem Grund reich, dass wir das Leben für uns genießen und unsere Kinder verwöhnen sollen oder damit wir unabhängig von ihm werden. Er schenkt uns überreichen, materiellen Segen, damit wir ihn teilen, weggeben können, und zwar großzügig. Ein Christ sagte einmal: Wenn ich in die Bibel schaue, überzeugt mich das, dass ich meinen Lebensstil ändern sollte. Aber dann schaue ich mich um und sehe all die anderen Christen, die genau wie ich leben. Und ich sage dann schließlich: Es muss ja doch okay sein, alle anderen leben ja auch so. Noch letzte Woche hat mir ein Fußballspieler erzählt, dass er mit einem auch gläubigen Kollegen in einer Hillsong-Gemeinde war, und dieser Kollege von ihm oder Freund von ihm, der ist ein Uhrensammler, und er sagte dann, er sah das dann bei diesem Pastor, glaube ich, von der Hillsong-Gemeinde: Siehst du, der hat auch eine Rolex. An wem oder was orientierst du dich? An den anderen Christen oder am Wort Gottes? Der frühe Kirchenvater Chrysostomus warnte damals seine Glaubensgeschwister: Ihr habt die Mittel in Besitz genommen, die Christus gehören, und ihr verbraucht sie sinnlos. Seht ihr nicht, dass ihr dafür zur Verantwortung gezogen werdet? Die meisten von uns kennen vermutlich den großartigen Afrika-Forscher David Livingstone. Er selbst sah sich allerdings in erster Linie als Missionar. Von ihm stammt folgendes Zitat: Ich werde keinen Wert auf irgendetwas legen, was ich habe oder besitze, außer in Verbindung mit dem Reich Gottes. Wie würde es bei uns aussehen, wenn wir genau mit diesem Blick einmal durch unsere Häuser, unsere Wohnungen, ja, unser Leben gehen würden? Das heißt natürlich nicht, dass ich kein Auto, Haus, von mir aus auch Wohnmobil oder ein Schiff auf dem Bodensee besitzen darf. William MacDonald sagte einmal treffend dazu: Wenn du ein Haus hast, gebrauche es für Jesus. Wenn du ein Auto hast, gebrauche es für Jesus. Wenn du ein Schiff auf dem Bodensee hast, gebrauche es für Jesus. Das ist jetzt von mir, das ist nicht von William MacDonald. Würde diese Sicht mein Leben auf den Kopf stellen? Warum tue ich es nicht? Schauen wir uns am Schluss noch kurz zusammen Hebräer 12, 1 bis 2 an. Dort heißt es im Mittelteil: So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, und hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dem Schreiber geht es hier offensichtlich nicht nur um die Sünde, die uns umstrickt, sondern auch um die moralisch neutralen Dinge, die uns in der Nachfolge behindern können. Niemand geht auf den Fußballplatz, Thiago, du weißt das, mit einem Fernseher unter dem Arm oder läuft ein Rennen mit einem Computer unter dem Arm. Wenn wir solche Dinge haben wollen, dann müssen wir in der Lage sein, sie auch wieder loszulassen. Nur wenn wir sie aus den Händen geben und anderen Menschen zukommen lassen können oder sie jeden Augenblick hinter uns lassen können, sind sie sicher in unserem Besitz. Andernfalls richten wir unsere Augen auf sie anstatt auf den Herrn Jesus. Und wir werden entweder vom Kurs abdriften oder ganz aus dem Rennen aussteigen. An dem Tag, an dem wir vor unserem Herrn und Schöpfer stehen, wird es egal sein, wie viele Menschen auf der Erde unseren Namen kannten, wie viele uns vielleicht groß nannten oder wie viele uns als Spinner betrachteten. Es wird egal sein, ob sogar Schulen, Krankenhäuser oder vielleicht Stadien nach uns benannt wurden. Ob unser Vermögen groß oder klein war, oder ob zu unserer Beerdigung 10.000 Menschen kamen oder überhaupt keiner. Es wird egal sein, was in den Zeitungen und Geschichtsbüchern stand oder nicht stand. Was allerdings gar nicht egal sein wird, ist nur eine Sache. Was denkt der Herr über uns? Wofür lebst du? Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vergib, dass wir so oft vergessen, dass alles, was wir sind und haben, dir gehört, von dir kommt. Bitte gib uns deine Sicht, dass wir nicht Narren sind, die ausschließlich für das Hier und Jetzt leben, sondern für die Ewigkeit. Möchte ich auch bitten, speziell für den Kai Foser, der da so positiv geschrieben hat, als der Raphael gestorben ist. Er hat jetzt der Öffentlichkeit bekannt gemacht, dass er grausame psychische Probleme hat. Herr, schick ihm doch Menschen über den Weg, die dir gehören, die ihm das Evangelium nahebringen, dass er dich finden kann. Amen.